Das Gespräch ist in der Hausarztmedizin sicherlich mit 3/4 das Wichtigste.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Er hat unter Wasser geheiratet, am Rande von München über ein Jahrzehnt eine eigene Praxis geführt und ist für viele seiner Patientinnen und Patienten längst mehr als nur ein Hausarzt. Heute wirkt er im MVZ Ebersberg zwischen medizinischem Alltag, echter Zuwendung und der festen Überzeugung, dass gute Medizin mit einem guten Gespräch beginnt. Er hört zu, bevor er behandelt. Er bleibt Mensch, wo andere nur Funktion sehen. Und wenn er mal nicht im Praxiszimmer steht, findet man ihn beim Gassigehen mit klarem Kopf und entspanntem Blick auf die Welt. Wir freuen uns sehr auf einen Gast, der zeigt, wie viel Hausarztmedizin bewegen kann, wenn Vertrauen mehr zählt als Technik. Herzlich willkommen, lieber Andreas Bloch bei Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Ich bin wahnsinnig glücklich und stolz drauf, heute einen ganz, ganz besonderen Hausarzt gewonnen zu haben für unsere neue Folge. Andreas Bloch, hallo Andi.
Ja, ich bin auch sehr stolz drauf und fühle mich wirklich sehr geehrt, heute dein Gesprächspartner sein zu dürfen in einem Podcast, was für mich eine vollkommen neue Erfahrung ist. Aber man muss natürlich mit der Zeit gehen.
Andi, das Schöne ist ja, wir haben dich ja ganz bewusst ausgewählt, weil wir wissen aus verschiedenen Bereichen, dass du ein Hausarzt bist, der so ganz, ganz spezielle Eigenschaften hat im Umgang mit Patienten. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass du eine Vergangenheit hast mit einer eigenen Praxis, wie wir es ja auch im Intro schon gehört haben, wo man sagen kann, du kennst das System in- und auswendig und du kennst die guten und die schlechten Seiten unseres Systems. Und lass uns erstmal so ein bisschen in die Richtung reingehen. Wie bist du denn eigentlich Hausarzt geworden?
Um es mal ganz kurz zu sagen, irgendwann ist mir nichts mehr anderes eingefallen. Ich habe ursprünglich Medizin studiert, weil ich schon als Schüler Rettungsdienst gefahren bin und bin so in die Notfallmedizin reingekommen und dachte, ich könnte Anästhesie machen. Habe mir das dann allerdings schon während des Studiums wieder anders überlegt, nachdem ich ein paar Formulaturen und Praktika in der Anästhesie gemacht habe und habe mir gedacht, nein, das ist nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen will. Und irgendwie ging es mir mit allen anderen Fachrichtungen, in die ich reingeschnuppert habe, dann ähnlich, dass ich mir gedacht habe, nee, irgendwo ist das zwar für den Moment ganz schön, aber das ganze Leben immer das Gleiche zu machen, konnte ich mir da nicht vorstellen. Und damals hat man mir auch schon gesagt, ich glaube, du könntest ein guter Hausarzt werden. Ich habe gesagt, na, Hausarzt, niemals, niemals. Und irgendwann war es dann wirklich so weit, dass mir dann nach verschiedenen Fachrichtungen nichts anderes mehr eingefallen ist. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt hast du wirklich so viel Erfahrung, so viele Sachen kennengelernt. Das kannst du jetzt alles zusammenfassen und machst jetzt einfach deine Facharztausbildung in Allgemeinmedizin fertig. Ich habe da nicht mehr allzu viel von gebraucht. Das meiste hatte ich schon durch meine ganzen Stellen als Weiterbildung. Ich glaube, das waren dann noch 1,5 Jahre, das halbe Jahr bei den Chirurgen, als wir uns kennengelernt haben und dann noch 1 Jahr in einer Hausarztpraxis. Und dann war ich plötzlich Allgemeinmediziner und noch bevor ich überhaupt meine Facharztprüfung hatte, hatte ich auch schon eine Praxis, die ich dann übernommen habe und in der ich dann fast 20 Jahre tätig war im östlichen Landkreis München in Feldkirchen. Und mittlerweile bin ich seit 1,5 Jahren angestellter Facharzt für Allgemeinmedizin in der Funktion eines Hausarztes hier im MVZ des Klinikums Ebersberg München Ost, so wie wir seit 2 Monaten heißen.
Das Schöne ist ja, die Ebersberger können sie wahnsinnig glücklich schätzen. Genauso traurig sind die Feldkirchner und die München-Östler, die da als Patienten bei dir waren. Andi, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich immer so den Ablauf nur vom Wartezimmer aus kennen, wie sieht denn so ein typischer Ablauf in so einer Allgemeinarztpraxis aus?
Für den Patienten. Der Patient sieht natürlich zuerst einmal den Empfangsdresen und die ja meistens sind ja Damen dahinter. Die meisten Patienten versuchen dann schon mal ihr Anliegen am Empfang bei der Anmeldung rüberzubringen, was auch sehr wichtig ist, denn die Arzthelfer oder der medizinischen Fachangestellte müssen ja dann schon ein bisschen selektieren können, ist das jetzt einer, der sofort durchgeschleust werden muss, weil er tatsächlich ein Notfall ist, was Gott sei Dank selten vorkommt, oder ist das jemand mit Termin, den wir versuchen dann möglichst zum Termin ohne längere Wartezeiten ins Sprechzimmer zu bekommen. Patienten muss dann heutzutage jede Menge Formulare ausfüllen. Ja, der Datenschutz frisst unheimlich viel Zeit und Energie. Die Patienten sitzen dann teilweise 5 oder 10 Minuten vor einem Formular, das mittlerweile einmal im Quartal neu ausgefüllt werden muss, weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Und dann versuchen wir, also das habe ich schon vorher in der Praxis immer versucht und meistens ist es mir gelungen und hier im MVZ versuche ich es genauso und auch hier gelingt es meistens, die Patienten ohne längere Wartezeit, wenn es geht, wirklich pünktlich zum Termin ins Sprechzimmer zu bekommen.
Also ich kann das definitiv bestätigen. Ich glaube, ich habe bei denen nie länger als eine Viertelstunde gewartet. Wenn man jetzt von der Kinderarztpraxis die Folge gehört hat, dann weiß man, dass es gerade in dem Bereich deutlich länger dauern kann. Das hat natürlich auch was vielleicht mit einem guten Management in der Praxis zu tun, wie man sich das Ganze einteilt. Die Hausärzte sind für viele Menschen die erste Anlaufstelle. Aber was viele auch gar nicht wissen, sie sind oft auch die letzte Konstante in einem Gesundheitssystem, das immer komplexer wird. Wie erlebst du denn die Veränderung im Arztberuf?
Es ist schwierig zusammenzufassen. Früher war der Hausarzt generell der Ansprechpartner für alles. Die Patienten sind, es gab ja kaum Fachärzte, mit jeder Erkrankung zum Hausarzt gegangen. Und der Hausarzt war auch im Rahmen seiner auch damals schon eingeschränkten Möglichkeiten und noch mehr eingeschränkten Möglichkeiten als heute immer bemüht, dem Patienten zu helfen. Heutzutage ist es oft umgekehrt. Die Chipkarte macht es möglich. Die Flatrate der Krankenkasse macht es möglich. Die Patienten gehen mit ihren Wehwehchen erstmal zu dem Facharzt, von dem sie glauben, es sei der richtige Ansprechpartner. Manchmal ist die Einschätzung richtig und der Facharzt kann helfen. Manchmal ist die Einschätzung nicht richtig, dann wird der nächste Facharzt ausgewählt und so weiter. Und dann kommt es durchaus vor, dass die Patienten irgendwann beim Hausarzt aufschlagen mit einer Mordsvorgeschichte, natürlich ohne irgendwelche Arztberichte. Und man hat erst einmal versuchen muss, diesen gordischen Knoten, der sich da gebildet hat, zu lösen und irgendwo eine Struktur reinzubringen. Und dem Patienten fährt auch so ein bisschen unterschwellig zu vermitteln, dass er das Pferd von hinten aufgezäumt hat. Dass es besser gewesen wäre, vielleicht erstmal den Hausarzt oder den Allgemeinmediziner zu befragen. Wenn ich sage Hausarzt oder Allgemeinmediziner, meine ich mal das Hausarzt, ja, und natürlich auch die Hausärztinnen. Also wie gesagt, die meisten Probleme könnte der Hausarzt von sich aus lösen. Man spricht so von etwa 70% aller Fälle, die der Hausarzt ohne weiteres, ohne Hinzuziehung anderer Facharztrichtungen lösen könnte. Aber bei den Patienten ist es nicht so angekommen bis jetzt. Es gilt immer noch, oh, der Spezialist ist der, der es besser kann. Das ist auch richtig, wenn es um den Spezialfall geht. Aber geht das allgemein? Meine kann aber sicherlich der Hausarzt etwas besser lösen.
Würdest du tendenziell das weiterhin begrüßen? Wir hatten ja vor Jahren mal auch dieses Hausarztsystem, das jetzt immer wieder höher, also immer wieder nach vorne geschoben wird, auch in einzelnen Bundesländern wieder mehr gelebt wird mit diesen Hausarztverträgen, dass der Patient immer erst zum Hausarzt muss. Oder sagst du, naja, ein Patient sollte schon noch die Freiheit haben, auch selbst zu urteilen, wo er hin geht, aber alles in Rücksprache gegebenenfalls.
Es gilt weiterhin die freie Arztwahl und jeder Patient kann, wenn er meint, natürlich sofort auch zum Facharzt gehen. Wobei es für das Hausarztmodell, für das Primärarztmodell in Deutschland meiner Meinung nach zu spät ist. Das wäre vor 15 Jahren noch gegangen, als es noch genug Hausärzte gab. Heutzutage sind die Hausärzte mit den Patienten, die sie haben, teilweise komplett beschäftigt und können, was ich so von Patienten höre, erst Termine in 2 bis 3 Wochen vergeben. Und wenn diese Hausärzte, die sowieso voll sind bis unters Dach, jetzt auch noch die Patienten behandeln oder betreuen oder weiterleiten sollen, die im Prinzip nur eine Überweisung zum Facharzt brauchen, dann läuft gar nichts mehr. Wir haben in den letzten, Zahlen kann ich gleich mal raussuchen, 15 Jahren einen Rückgang von über 20% an Hausarztpraxen zu verzeichnen. Und vor 15 Jahren wäre es vielleicht noch gegangen. Wir haben ja auch versucht, das einzufordern. Und gerade hier in Bayern sind wir Hausärzte auf die Barrikaden gegangen, wollten aus dem Kassenarztsystem aussteigen und über den Hausärzteverband ein eigenes System etablieren. Das hat leider nicht funktioniert, auch aufgrund des starken Druckes von Politik und Kassen. Wir sind also teilweise massiv bedroht worden mit Entzug von Zulassung lebenslang, Approbationskonsequenzen und so weiter und so fort. Und das hat viele Kolleginnen und Kollegen damals davon abgehalten, ihre Zulassung zurückzugeben. Damals hätte das vielleicht noch funktioniert. Heutzutage kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Also ich glaube, viele Hausarztpraxen wären vollkommen überfordert damit, jetzt noch in ein Primärarztsystem einzusteigen.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, du hast jetzt alleine schon zwei Punkte genannt, die der normale Patient draußen gar nicht so mitbekommt. Diesen Streik damals von den Hausärzten, ich glaube, den haben die meisten noch so ein bisschen medial mitbekommen, aber man kriegt ja immer auch über die Medien immer nur in den Momenten diesen Streit mit oder diesen, aber was am Ende dabei rauskommt und was das für Konsequenzen für euch hatte, das kriegt ja keiner so im Detail mit, was leider Gottes halt da eben auch an dem Pressegeschehen liegt, was natürlich schon wirklich sehr, sehr schade ist. Und ja, wir haben natürlich auch im Vorfeld recherchiert, wir haben es auch in einer anderen Folge schon mal beschrieben, nicht weit von hier sucht man seit 2 Jahren händeringend am Land einen Hausarzt, egal was unternommen wird, man findet keinen. Da ist auch tatsächlich noch zusätzlich der Facharztmangel. Da müssen Frauen zum Beispiel über 50 Kilometer zum nächsten Gynäkologen fahren, weil es einfach keine Fachärzte da in dem Bereich gibt, geschweige einen Hausarzt oder Kinderarzt, ganz, ganz schwierig. Andi, jetzt haben wir eine Frage aus der Community bekommen. Eine Hörerin hat gefragt, wie schaffen es Hausärzte über Jahre hinweg mit Patientinnen und Patienten verbunden zu bleiben, auch emotional?
Das ist eigentlich eine ganz menschliche Geschichte. Als Hausarzt darf man nicht so der Mediziner sein, der nur medizinisch denkt und nur in Diagnostik und Therapie denkt. Als Hausarzt muss man menschlich sein. Und ich sage immer, es ist ganz einfach, ein guter Hausarzt zu sein. Man muss einfach mal den Patienten zuhören. Man muss empathisch sein, man muss sympathisch sein und damit erledigen sich viele Probleme, die Patienten haben, beinahe schon von selbst. Bei dem, der mit Schnupfen oder Bauchweh oder Rückenschmerzen kommt, ist es jetzt nicht so wichtig. Das ist ein Patient, für den brauche ich 5 Minuten. Der will auch gar nicht mehr haben. Aber man spürt dann schon, wenn man so ein bisschen empathisch unterwegs ist, ein bisschen introvertiert auch unterwegs ist, schon wenn der Patient reinkommt. Wie kommt er rein? Ja? Kommt er geraden Schrittes rein, durchgestreckt, Schultern gespannt? Dann war es okay, der hat eigentlich gar keine großen Probleme. Aber wenn ein Patient schon aus dem Wartezimmer kommt und man sieht am Gang, am gebückten Gang, der trägt sprichwörtlich eine Last, dann muss ich mit dem ganz anders anfangen. Und das ist auch der Grund, warum ich mir immer schon angewöhnt habe, meine Patienten nicht einfach aus dem Wartezimmer aufzurufen, aus dem Fritzzimmer aufzurufen, sondern ich gehe vors Wartezimmer, ruft den Patienten auf und sehe dann schon, wie er aufsteht, wie er auf mich zukommt, wie er mich begrüßt und dann mit mir ins Sprechzimmer geht. Das sind wichtige Momente, an denen ich sehr, sehr viele Informationen bekomme, die der Patient mir vielleicht gar nicht sagen möchte.
Wir haben in den vielen Folgen, egal mit welchen dieser Fachärzte, mit denen wir das jetzt schon geführt haben, also Orthopädie, Kniebereich, Kinder, HNO-Medizin, den Punkt gehabt, dass vor allem das Gespräch mit dem Patienten wahnsinnig wichtig ist für die Patienten auf der einen Seite, aber auch für die Diagnostik, die der Arzt danach erstellt. Welche Rolle spielt das Gespräch in deiner täglichen Arbeit?
Eine sehr wichtige Rolle. Das Gespräch ist der wichtigste Informationsträger für den Arzt. Ich mache es immer so, ich lasse den Patienten erst mal von sich aus erzählen, was er eigentlich von mir möchte, was für eine Erwartungshaltung er an mich hat. Viele kommen auch mit sehr schwer zu erfüllenden Erwartungen. Da muss man den Patienten dann vielleicht ein bisschen einbremsen. Aber wenn der Patient erst mal selbst reden kann, dann fühlt er sich auch befreit. Mhm. weiß, okay, da ist jetzt jemand, der gehört mir zumindest mal für gewisse Zeit zu. Wobei irgendwann dann auch bei manchen Patienten der Punkt gekommen ist, wo man mal so langsam die Bremse treten muss. Ansonsten gibt es viele Patienten mit einem sehr hohen Mitteilungsbedürfnis, die würden dann auch leicht mal eine halbe Stunde reden. Und dann wird auch tatsächlich die Informationsdichte für den Arzt immer dünner. Das, was in den ersten Minuten des Gespräches vom Patienten kommt, ist das Wichtigste. Wenn ich dann noch Fragen habe, und die habe ich meistens, dann hake ich direkt ein und versuche mir dann weitere Informationen für mich rauszufiltern. Das ist dann auch so der zweite Teil des Gesprächs, die Frage-Antwort, Arzt fragt, Patient antwortet und dann kommt man so langsam, was auch meistens erforderlich ist, Richtung körperliche Untersuchung, Blutabnahme und so weiter. Aber das Gespräch ist in der Hausarztmedizin sicherlich mit 3/4 das Wichtigste.
Aber es ist ja auch tatsächlich so, und ich glaube, das kriegst du auch mit, auch wenn du es noch sehr, sehr viel anwendest, das Gespräch mit den Patienten, dass viele Patienten sagen, ich komme zu meinem Hausarzt, der spricht nicht mehr, geht mit mir, sagt sofort, ja, wir machen das, dass da gar nicht mehr zugehört wird, weil eben auch die Zeit fehlt, weil das zu viel Masse ist am Patienten, zu wenig Zeit für den Patienten. Und mei, das kann man auch durchaus ansprechen, weil wir später auch noch drauf kommen, dass der Erlust natürlich auch grauenhaft ist für einen Hausarzt, für eine normale Arzt-Patienten-Kontakt-Visite praktisch. Anni, wann spürst du denn, dass Zuhören mehr bringt als irgendwelche Technik? Und du sagst, da brauche ich jetzt aber nicht die Blutabnahme, da brauche ich jetzt nicht das EKG, da brauche ich jetzt nicht das Blutdruckmessgerät, sondern da reicht's mir tatsächlich, dass ich das höre und da kann ich dem Patienten besser helfen als mit der ganzen Technik.
Ganz klar bei psychosomatischen Problemen, und die werden immer größer in den letzten Jahren. Als ich angefangen habe mit meiner Praxis vor, wann war das, 2005, kannte ich natürlich psychische Erkrankungen. Damals hieß es noch Managerkrankheit und das war für mich hochtheoretisch. Das habe ich in meiner Ausbildung sowas zwar gelernt, aber erlebt beim Patienten habe ich es nicht. Und mit der Zeit wurden das immer mehr Patienten. Und sowohl in meiner Praxis, wo ich noch mehr Patienten hatte als hier, aber auch hier im MVZ gibt es im Prinzip keine Woche, wo nicht mindestens ein Patient kommt mit einem Burnout, mit einer Depression oder mit einer sonstigen anderen psychischen Erkrankung, bei der man im Prinzip schon bei dem Patienten sieht, wenn er ins Zimmer reinkommt, schon hier ist wahrscheinlich das Körperliche nicht im Vordergrund, hier ist das Psychische im Vordergrund, und dann brauchen die anfangen, den Patienten zu untersuchen. Dann braucht man erstmal ein Gespräch und eventuell auch ein längeres Gespräch, und oft muss ein Patienten dann nochmal einbestellen, wenn ich nicht weiter Zeit habe. Aber die Patienten wünschen das auch gar nicht so sehr, dass sie jetzt gleich untersucht werden. Die wissen ja im Prinzip, wo der Schuh drückt, und die suchen auch konkret das Gespräch. Wobei man bei einigen Patienten auch ein bisschen was rauskitzeln muss. Viele Menschen somatisieren, kommen mit Bauchschmerzen, kommen mit Kopfschmerzen, mit Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und so weiter. Und dann muss man erstmal im Gespräch den Patienten so weit lockern, dass er mal aus sich herauskommt und über seine eigentlichen Probleme spricht.
Jetzt haben wir ja schon von dir gehört, Anni, und das ist ja auch das Tolle bei dir jetzt in dem Fall. Du hattest ja deine eigene Praxis am Rande von München. Jetzt bist du seit 1,5 Jahren hier. In Feldkirchen kannte dich gefühlt jeder Patient. Der wusste, okay, so und so läuft, so und so behandelst du, so und so gehst du vor, auch mit einer Anamnese. Jetzt hast du ja hier praktisch ein neues Patientenklientel, ein neues Patientenstamm und kannst es natürlich auch viel, viel besser beurteilen, wie sich die Wirkung vom Patienten verändert, wenn er sich gesehen fühlt von dir.
Ich habe hier wirklich ein ganz anderes Klientel als in der Praxis. In der Praxis waren es hauptsächlich so diese leichteren, akuten Erkrankungen, Erkältung, Übelkeit, Magen, Darm, Rücken und sowas. Das waren also gut und gerne 80% der Patienten. Und hier, dadurch, dass ich also im MVZ arbeite, das dem Krankenhaus angegliedert ist und auch im gleichen Gebäudekomplex arbeite, habe ich viele Patienten übernommen aus der Klinik, die also hier in der Klinik, zum Beispiel in der onkologischen Tagesklinik oder in der Neurologie in Behandlung sind und die ich hier dann ja adaptiv hausärztlich betreue. Die brauchen natürlich eine ganz andere Zuwendung als der sonst gesunde, aber jetzt akut leicht erkrankte Mensch, der will in der Hauptsache seine AU haben. Und die anderen Patienten, die hierher kommen, die möchten dann schon also eher hausärztlich längerfristig betreut werden und suchen dann auch die Verbindung. Und viele wechseln dann auch, ohne dass ich jetzt da wirklich Wert drauf lege oder dass ich das irgendwie forciere, von ihrem Hausarzt, von dem viele Patienten sagen, der hat gar nicht die Zeit. Ja, weil da ist das Wartezimmer voll und da bin ich nach 2 Minuten wieder draußen. Dann zu mir, wo ich hier halt als relativ neuer Hausarzt immer noch Viertelstundenslots habe für die Patienten. Und das kommt bei vielen Patienten wirklich sehr gut an. Und das macht auch mir sehr viel Spaß, so zu arbeiten. Wobei ich nicht garantieren kann, dass das über die nächsten Jahre genauso weiter funktioniert. Weil irgendwann werden auch hier bei mir im MVZ die Fallzahlen weiter hochgehen. Und ich werde dann vielleicht nicht mehr allzu viel Zeit für den einzelnen Patienten finden.
Naja, Andi, deine Praxis sind für den Kinder auch mal voll, wenn man es so nennt. Du hattest aber trotzdem immer Zeit.
Das ist richtig, ja. Also wir hatten wirklich ein tolles Management. Da haben meine MFAs am gleichen Strick gezogen wie ich. Und wir haben immer versucht, die Patienten so schnell wie möglich ins Sprechzimmer zu bekommen. Und wer mit Termin kam, der musste normalerweise nicht warten, außer es kam wirklich mal ein Notfall.
Jetzt hast du ja vorher schon das Beispiel Burnout genommen. Wie oft begegnen dir psychische Belastungen und wie gehst du damit um in der Hausarztpraxis?
Ich habe jetzt nie eine Statistik geführt, wie oft, aber gefühlt vergeht keine Woche, ohne dass nicht mindestens ein Patient mit einer psychischen Erkrankung, einer psychosomatischen Erkrankung mit Burnout kommt. Und ich darf das hier ganz offen sagen, ich war selbst davon betroffen oder bin immer noch davon betroffen, denn meine Praxis in Feldkirchen hat mich zu einem schweren Burnout gebracht. Nicht die Patientenbehandlung an sich, sondern das gesamte Umfeld, das System hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich nicht mehr konnte. Und dann hatte ich wirklich das Glück, hier im MVZ quasi aufgefangen zu werden. Das hat sich gerade so ergeben. Ich wollte aufhören, ich musste aufhören und hier hat man einen Hausarzt gesucht und dann waren wir uns ganz schnell einig. Aber rein subjektiv habe ich den Eindruck, das wird immer schlimmer, ja. Und wenn man selbst davon betroffen war, hat man auch ein ganz anderes Verständnis, ganz anderes Feeling zu den Patienten. Ich konnte, schon gesagt, früher mit Burnout nicht viel anfangen. Das stand auch so auf der Position, ja, mei, dann fahr halt mal in Urlaub und erhol dich mal gescheit, ja. Und wenn du 3 Wochen in Malediven am Strand liegst, dann schauen wir mal, ob du noch einen Burnout hast, ja. Mittlerweile weiß ich, das bringt überhaupt nichts, ja. Das ist ein hochkomplexes Krankheitsbild, das behandelt werden muss. Der erste Ansprechpartner sollte der Hausarzt sein und der muss entscheiden, kann er das selbst machen oder muss er einen Psychotherapeuten, einen Psychiater mit zu Rate ziehen, vielleicht auch medikamentös mit einsteigen. Aber dieses Problem des Burnouts, der Depressionen und so weiter, das wird immer komplexer, immer größer und vielleicht liegt es auch daran, dass wir das viel mehr beobachten, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass immer mehr Menschen davon betroffen sind. Und hier muss der Hausarzt einfach auch mal die Augen und die Ohren offen halten. Manche Patienten kommen nicht, sagt, mir geht's psychisch so schlecht, ich brauche jetzt einfach Hilfe, sondern die kommen mit psychosomatischen Problemen, somatisieren halt, kommen mit Bauchschmerzen, du kennst das Problem auch aus deiner früheren Praxis. Und hier muss der Hausarzt einfach sensibel genug sein, um das zu erkennen, wenn es der Patient nicht selbst sagt und auch entsprechend handeln und den Patienten darauf ansprechen.
Zunächst mal vielen Dank, dass du da so offen mit der ganzen Geschichte auch von dir da umgehst. Du hast natürlich jetzt einen ganz anderen Blick darauf, auf das Ganze. Wie wichtig ist es denn dann, den Mensch in den Momenten als Ganzes zu sehen? Also von nicht nur die psychologische Seite, sondern den kompletten Patienten mit allem. Wir wissen ja, oder ich weiß es zumindest sehr gut, in der chirurgischen Praxis, wo du vorher angesprochen hast, hattest du ja auch mit vor allem vielen Managern zu tun, die vom B oder sonst irgendwo kamen und als Patienten da waren und auch immer unter Stressdruck und so weiter standen. Aber wie wichtig ist es dir denn jetzt in so einer Hausarztpraxis dann bei den psychischen Problemen das Ganze zu sehen?
Sehr wichtig, ja. Wobei dieser Begriff ganzheitlich, mit dem werde ich nicht warm, weil der schon von einer anderen Gruppe quasi vereinnahmt wurde und die verstehen da Ganzheitlichkeit was ganz anderes, was man medizinisch eben nicht so darunter versteht. Ganzheitlichkeit meint einfach, man muss Körper und Geist in einem sehen. Und man darf nicht alles nur aufs Körperliche schieben, man muss auch die Psyche dahinter sehen und man braucht, wie gesagt, eine gewisse Sensibilität dafür und muss den Patienten bei Gelegenheit auch mal direkt drauf ansprechen, wie es ihm denn eigentlich so geht. Und man merkt noch ganz schnell, dass die Patienten eigentlich dafür offen sind und ich habe oft das Gefühl, die haben das jetzt quasi erwartet, darauf angesprochen zu werden. Sie hätten es selbst nie gesagt, aber da kommt's keine Sperre, dass er sich jetzt plötzlich zurückzieht und will nicht drüber reden. Erlebt man auch, ja, muss man merken und auch akzeptieren. Aber die meisten Patienten sind froh, wenn man sie einfach mal drauf anspricht, wie geht's ihnen denn grundsätzlich und meint es damit nicht das Körperliche?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Und auch die Antwort daraus, das haben wir im Gespräch bei der Podcast-Folge mit der Jasmin auch gehabt, klar zu kommunizieren, um was es denn geht, um was es denn, was denn das Problem ist, warum ich zum Arzt gehe. Und deswegen ist es natürlich da auch hingehend. Ärzte haben zum einen eine Schweigepflicht, dann kann ich alles erzählen, da weiß ich, da ist es in den sicheren Händen und der weiß auch im Endeffekt, vor allem auch der Allgemeinarzt, weil er sich auch immer dazu entschieden hat, ja, Allgemeinarzt zu werden, aus dem gewissen Grund, dem Patienten auf eine gewisse, auch wenn du den Begriff nicht so ganz magst, aber auf ganzheitlicher Sicht zu sehen, finde ich das schon sehr, sehr wertvoll. Voll, dass man da ganz offen mit dem Arzt auch reden kann und da auch sagt, so, ich brauche jetzt aber einfach mal vielleicht 2 Minuten länger für das Gespräch, aber das, da drückt der Schuh, weil ansonsten jeder im Dunkeln und wir wissen alle, dass solche psychischen Probleme auch ja zu Organproblemen werden können und viel, viel mehr verursachen können. Gastritis ist, früher hat man immer gesagt, der stressbedingt, man hat dann Medikamente bekommen, aber das Problem selber wurde aber eigentlich nie behandelt. Da sind wir ja mittlerweile schon mehrere Schritte weiter. Andi, jetzt haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, über die strukturellen Herausforderungen und die Systemfragen. Was sind für dich die größten systematischen Baustellen in dem ganzen Hausarztsystem?
Wo soll man anfangen? Das Problem ist nicht, dass der Hausarzt überfordert wäre mit der Behandlung seiner Patienten. Die meisten Hausärzte wären durchaus in der Lage, morgens von 8 bis 18 Uhr einen Patienten nach dem anderen zu behandeln und wären wahrscheinlich danach nicht besonders erschöpft. Das Problem ist diese ganze Struktur drumherum, die Verwaltung, die sich in den letzten 20 Jahren unglaublich aufgebläht hat und die immer mehr Zeit frisst, immer mehr Zeit dem Hausarzt nimmt, die er für die Versorgung seiner Patienten bräuchte, was dann letztlich darauf hinausläuft, dass tagsüber während der Sprechstunde die Patienten behandelt werden und abends wird der ganze Rest gemacht. Und irgendwann fällt man um 10 Uhr todmüde ins Bett, um morgens um 6 Uhr wieder aufzustehen und der ganze, Entschuldigung, Mist geht von vorne los. Und dafür ist niemand Hausarzt geworden. Und das ist auch der Grund, warum es heutzutage so gut wie keinen Nachwuchs mehr gibt, dass immer mehr Hausärztinnen und Hausärzte bis weit ins Rentenalter arbeiten, oft aber auch freiwillig, aber dann irgendwann keine Nachfolger mehr finden und die Praxis geschlossen wird. Und mir ging es genauso. Ich musste meine Praxis schließen. Ich habe nicht allzu lange, weil ich keine Zeit hatte, nach einem Nachfolger gesucht, aber es war von Anfang an klar, es wird niemanden finden. Selbst im Landkreis München, der vor 20, 25 Jahren noch eine Goldgrube gewesen wäre, gut, von Goldgrube möchte ich nicht reden, aber man wird nicht verhungern, auch heute nicht. Aber das Ganze drumherum macht diesen Beruf immer unattraktiver und ich bin tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich junge Kollegen, davor warnen möchte, im derzeitigen System eine Hausarztpraxis zu übernehmen oder zu eröffnen.
Wenn man ein bisschen recherchiert über dich und Nachforschungen betreibt und dich auch googelt, dann findet man auch ganz oft die Info, du hast ja sogar einen Samstag offen gehabt, ja, für deine Patienten, was ja für eine Hausarztpraxis völlig untypisch ist, aber für einen Patienten natürlich ideal ist. Vor allem für die berufstätigen Patienten, die gesagt haben, hey, ich unter der Woche geht's einfach so nicht, weil ich arbeiten muss. Und klar, also die Vorgaben von einer Arztpraxis ist mir extrem, was das Thema angeht. Aber es ist schon faszinierend, dass man dann am Samstag auch noch aufmacht.
Ja, das waren aber nur 2 Stunden. Aber das habe ich von Anfang an gemacht, als ich die Praxis übernommen habe, dass ich Samstag 2 Stunden Sprechstunden einrichten wollte, eben für Patienten, die sonst nicht die Möglichkeit haben, wegen irgendwelchen Banalitäten zum Arzt zu gehen. Und eine Kollegin aus dem Nachbarland, ach, das halten Sie höchstens ein Jahr durch. Ich habe es durchgehalten, ich glaube, bis 2018. Also dann immerhin doch 13 Jahre. Wobei die Samstagssprechstunde eigentlich gar nicht mal so die Belastung war. Das war eine sehr angenehme Sprechstunde.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ja auch dann so ist für die Patienten. Die meisten haben da frei, wenn sie nicht am Wochenende arbeiten müssen, aber die haben da frei und sagen, es gehen dann auch ganz, ganz anders in so ein Arztgespräch, glaube ich, rein. Also jetzt mal ganz realistisch gesagt, wir haben es vorher schon gehört, du nimmst dir Zeit für die Patienten, das hast du früher gemacht, das machst du jetzt hier. Du hast natürlich jetzt hier auch noch den Luxus, in Anführungsstrichen, dass die Zeit auch dafür da ist und dass du die so einteilen kannst. Aber wie viel Zeit hat denn realistisch ein Allgemeinarzt für einen Patienten?
Pauschal glaube ich nicht, dass man das sagen kann. Es kommt auf die Praxisorganisation drauf an. Also ich kann jetzt für mich reden. In meiner früheren Praxis hatte ich Slots gehabt von 10 Minuten und habe am Ende der Stunde immer einen Slot freigehalten für Patienten, die ohne Termin gekommen sind. Das war ein recht angenehmes Arbeiten. Also ich bin selten in Zeitdruck gekommen. Die meisten Patienten haben ja doch nur Bagatellen, die man als Hausarzt wirklich relativ schnell abhandeln kann. Und wenn dann wirklich mal ein Patient kommt, der mehr Zeit braucht, dann konnte ich schon so ein bisschen rumschieben. Hier im MVZ habe ich noch nicht so viele Patienten und wir haben momentan Slots von 1/4 Stunde, die wir aber auch dann irgendwann anpassen können. Das ist ein noch luxuriöses Arbeiten. Ja, aber ich weiß, es gibt Kollegen, die haben in jedem Quartal weit über 1000 Patienten und die sind froh, wenn sie für einen Patienten gerade mal 5 Minuten aufbringen können, was im Grunde auch für die üblichen Bagatellen reicht. Aber es gibt immer wieder den Patienten, der längere Zeit braucht. Und hier gibt es eventuell ein Problem, das dann qualitativer Art ist. Ich sage immer, mehr im Scherz, aber mit ernstem Hintergrund, die Kunst des Hausarztseins ist, den kranken Patienten zu erkennen. Und jeden Tag kommt ein kranker Patient in die Praxis. Und wenn ich vor lauter Stress und Eile diesen kranken Patienten übersehe, das heißt, ich übersehe eine schwere Erkrankung, dann habe ich einen schweren Fehler begangen. Und heutzutage werden viele Hausärzte in diesen Fehler reingetrieben, weil sie eben keine Zeit mehr haben, weil es immer weniger Hausärzte gibt. Die wenigen müssen immer mehr arbeiten und können dann irgendwann die Qualität nicht mehr leisten, die der Patient berechtigterweise einfordern darf.
Was müsste sich denn ändern in Ausbildung, Honorar, Digitalisierung?
Also von der Ausbildung her muss man vielen Studentinnen und Studenten schon im Studium klar machen, dass der Hausarztberuf der schönste Beruf der Welt ist. Das ist natürlich jetzt rein subjektiv. Und ich wünsche es wirklich jedem Menschen, dass er von sich sagen kann, er hat den schönsten Beruf der Welt. Aber Hausarzt ist dann irgendwo doch so ein Traumberuf. Jeder lernt schon in jungen Kindestagen einen Hausarzt kennen und vielleicht hat er auch einen guten Hausarzt und ja. Und das muss man den Studenten früh vermitteln. Und das Fach Allgemeinmedizin, also ich kann mich jetzt in meinem Studium daran erinnern, wir hatten irgendwann mal, ich glaube im 10. Semester, einen Kurs Allgemeinmedizin. Das war es dann auch. Und ansonsten kann man sagen, Allgemeinmedizin ist das Zusammenfassen aller Fächer. Aber da arbeitet niemand drauf hin. Ja, der eine will schon früh Chirurg werden, der andere Internist. Aber es gibt einfach Fächer, die will keiner werden. Ich kenne niemanden, der im Studium sagt, er will jetzt Facharzt für Molekularbiologie werden oder für Genetik. Es gibt insgesamt, ich glaube, fast 100 unterschiedliche Facharztrichtungen. Wenn du die Listen durchsiehst, denkst du, boah, das gibt's auch, toll. Ja, es gibt einen Facharzt für Biochemie. Ich habe Biochemie gehasst. Also ich wäre nie Facharzt für Biochemie geworden.
Andi, das kann ich mir bei dir ziemlich vorstellen, dass du das nicht geworden bist. Tatsächlicherweise hatten wir das jetzt in einer Folge auch, die ausgestrahlt wird, wo es darum geht zum Beispiel, es gibt zweite Zusatzbezeichnung Sportmedizin, aber es gibt nicht den Facharzt für Sportmedizin, was da in dem Fall die Fritzi Meier auch angesprochen hat. Und dass das sehr, sehr schade ist, weil das eigentlich so ein, das fehlt einfach. Also es gibt diese Zusatzbezeichnung, aber es fehlt einfach dieser Facharzt in dem Fall. Aber wir haben tausend andere Facharztrichtungen, wo man sagt, naja, ja, brauchen wir die jetzt wirklich oder können wir die nicht mit irgendwas anderem eigentlich verbinden? Also ist tatsächlich ja schon sehr, sehr komplex. Gehen wir nochmal so ein bisschen in das Ganze rein. Wir hatten es ja gerade, was müsste sich in der Ausbildung für die verändern? Was würdest du denn, was das Honorar angeht, sagen, was muss sich denn da ändern? Also wir waren ja, glaube ich mal, und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt irgendwas Falsches sage, aber wir sind, glaube ich, bei pro Quartal für eine Untersuchung vom Patienten bei 33 Euro roundabout. Wenn ich das dann mal einfach nur und das jetzt wirklich ganz einfach durchgebrochen nehme, dass der Patient dreimal im Quartal kommt, dann bedeutet das 11 Euro pro Monat. Das heißt, wir arbeiten unter Mindestlohn.
Ja, das ist richtig. Jetzt darf man aber nicht nur, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, die einzelnen Werte, die Honorare für die einzelnen EBM-Ziffern sehen, sondern man muss den sogenannten Fallwert sehen. Und der liegt in der Hausarztpraxis doch, ich glaube, bei momentan über 70 Euro. Das heißt, pro Patient im Durchschnitt macht der Hausarzt einen Umsatz von 70 Euro. Und damit wird man zwar nicht reich, aber davon kann man durchaus leben. Und ich glaube auch nicht, dass sich da viel dran ändert wird, wenn wir jetzt durch Honorarerhöhung den Fallwert auf 100 oder 120 Euro brächten. Das bringt uns nicht mehr Hausärzte. Es muss einfach was im System geändert werden. Der Hausarztberuf muss wirklich der sein, von dem die jungen Studenten träumen. So steht man Hausarzt vor. Ja, wir kennen alle die Serie der Landarzt oder der Bergdoktor, wie es alle heißen. Ja, das ist einfach fantastisch. Ja, aber das sind Märchen, die da erzählt werden. So ist es einfach nicht. Trotzdem hat jeder so seine Vorstellung von der Hausarzttätigkeit. Die hatte ich auch und ich bin nach einigen Jahren schon dahinter gekommen. Also diese Vorstellungen, die waren voll illusorisch. Da stimmt nichts von. Ja, es ist einfach nur Stress und Abrechnung und man kommt jeden Tag in die Praxis und denkt sich, oh, was für ein Schreiben von der KV oder von wem kommt heute schon wieder und macht dir Ärger? Ich kann dir da gleich mal ein Schreiben zeigen, das ich vor wenigen Wochen bekommen habe, noch aus meiner alten Hausarzttätigkeit in der Praxis. Da kriegst du wirklich teilweise Bauchschmerzen. Und das ist es, was das die Tätigkeit des Hausarztes und nicht nur des Hausarztes, sondern eines jeden Kassenarztes im Prinzip, also Vertragsarztes, heutzutage so unattraktiv macht. Und hier muss gearbeitet werden, aber auch das ist wieder Wunschdenken. Wir sprechen seit Jahren vom Abbau der Bürokratie und jedes Mal, wenn uns Abbau von Bürokratie versprochen wurde, ist sie schlimmer geworden. Das liegt einfach in der Natur der Bürokratie. Sie bläht sich selbst auf und sie ist in der Lage, sich selbst aufzublähen. Wir Ärzte können nicht sagen, na, du, da in der Kasse, deine Stelle ist vollkommen unsinnig, wobei wir wahrscheinlich recht hätten, in vielen Fällen zumindest, aber wir können nichts dran ändern. Ja. Und das muss vom System auskommen, von den Kassen, von der Politik, von der kassenärztlichen Vereinigung. Hier muss wirklich Bürokratie abgebaut werden und Abbau von Bürokratie gelingt nur, indem man Stellen abbaut. In der freien Wirtschaft ist das gang und gäbe, dass Stellen abgebaut werden und man merkt, es geht so nicht mehr weiter. Aber bei den Krankenkassen, bei der Kassenärztlichen Vereinigung in der Politik ist es scheinbar unmöglich, sich selbst einzugestehen. Wir haben einfach zu viele Leute, die ihre Existenz damit rechtfertigen. Das muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. Entschuldigung dafür, die Kassenärzte zu gängeln.
Ja, bin da voll bei dir. Also jeder, der die Folgen seit Anfang an hört, der hört von mir verschiedene Punkte. Ich bin darüber sehr, sehr, sehr glücklich, dass du das auch so ansprichst, weil das nämlich genau meine Themen sind. Wir fangen mal mit dem harmlosen Thema an, des Bergdoktors, wo ich dann immer sage, naja, es ist ja schön, dass einen einzelnen Patienten eigentlich die ganze Zeit, und zwar von der Praxis bis zur Klinik, und dann auch noch dieses schöne Bild immer, wenn ich finde es auch nett anzuschauen, mal, aber dass da jedes Mal das Ärzteteam im Chefsekretariat oder im Chefbüro wartet, um über den einen einzigen Patienten eine halbe Stunde zu philosophieren, und die Diagnose zu beschreiben, das ist halt einfach nicht die Realität. Das Schlimme ist aber, dass es daraus sehr, sehr viele Menschen gibt, dass es genau so ist, ja, dass der Arzt so viel Zeit hat.
Der Typ ist super, ja. Der begleitet den Patienten noch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, um dann seinem Freund und Kollegen zu erklären, wie der Patient behandelt werden muss. Also, das ist so ein Vorbild für mich. Klasse.
Andi, kannst du mal fragen, ob du einen Sohn von Heli mitfliegen kannst. Das andere ist, und da sind wir auch bei dem Thema, das ich immer wieder anspreche, wir haben in Deutschland 95 gesetzliche Krankenversicherungen und alle machen das Gleiche.
Ja.
Wir haben 95 Mal, wir haben es vor kurzem erst gehabt, und 95 Mal Vorstandsgehälter. Alleine was das Geld kostet, wenn man das reduzieren würde.
Ja, aber da sind wir schon gut. Wir hatten ja Zeiten, da hatten wir über 2000 Krankenkassen.
Das stimmt. Wir waren auch bis vor ein paar Jahren auch noch bei 123 Krankenkassen. Wir bewegen uns ja langsam in die richtige Richtung, wie ich finde. Aber das ist immer noch zu viel. Also 95 ist für mich definitiv zu viel. Ich finde es gut, dass du so klar halt ansprichst, weil das ist einfach genau diese Realität, die draußen stattfindet.
Ich möchte mal exemplarisch was vorlesen. Das ist ein Schreiben, das ich Anfang Juni von der Kassenärztenvereinigung Bayerns bekommen habe. Da steht drauf, also Überschrift, Anträge verschiedener Krankenkassen auf sachliche und rechnerische Richtigstellung der Abrechnung für diverse Abrechnungsquartale nach § Schlag mich tot, SGB V. Darunter Anhörung zu dem oder den beanstandeten Abrechnungsverhalten. Wenn du das als Kassenarzt liest, kriegst du schon Albert einen Schlaganfall. So, es ging in dem Schreiben darum, zwei Patienten, bei denen ich einmal vor 8, einmal vor 3 Jahren ein Ultraschall zur Vorsorge auf ein Bauchaortenaneurysma durchgeführt habe. Das ist eine Kassenleistung für Männer ab 65 Jahren, was einmal im Leben durchgeführt werden darf. Jetzt hat sich Folgendes ergeben, und zwar habe ich bei zwei Patienten diese Leistung durchgeführt und irgendein zweiter Hausarzt oder Hausärztin hat diese Leistung bei diesem Patienten nochmals durchgeführt. Und jetzt werde ich um Stellungnahme gebeten. Ich weiß aber gar nicht, ob diese gleiche Leistung vor mir oder nach mir durchgeführt wurde oder wer der andere Arzt, die andere Ärztin war. Ich werde einfach um Stellungnahme gebeten. Ich habe dann die zuständige Sachbearbeiterin angerufen und habe mich bei ihr bedankt. Die wusste erstmal gar nicht, was es geht. Ich habe gesagt, Dankeschön, Sie haben mir gerade wieder klar gemacht, dass es der vollkommen richtige Schritt war, meine Kassenzulassung zurückzugeben. Die war dann ein bisschen sprachlos, habe ihr das erklärt. Woher soll ich denn wissen, wer jetzt das zweite Ultraschall durchgeführt hat? Meine Kristallkugel ist leider in Erwartung und die Einzige, die sagen könnte, wer das gemacht hat, ist nämlich sie. Weil die weiß nämlich, wer das alles abgerechnet hat. Und wenn sie es nicht weiß, dann weiß es die Krankenkasse. Ja, aber ich werde um Stellungnahme gebeten über einen Sachverhalt, von dem ich gar nichts wissen kann.
Ich finde es sensationell, Andi, dass du uns das genauso eins zu eins vorliest. Ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, es ist tatsächlich jetzt der eins zu eins Textverlauf aus dem Brief, den der Andreas Ploff vor sich hat. Andi, ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem Wort oder mit der Beschreibung Aortenbauch, Aneurysma, was da beschrieben wird, nicht anfangen können. Könntest du es kurz, laienhaft, verständlich erklären?
Es ist ganz einfach eine Aussackung oder eine Aufblähung der Körperhauptschlagader, die bei, das ist schon richtig, hauptsächlich älteren Männern vorkommt und die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die Aorta platzt, was dann leider sehr schnell zum Verbluten des Betroffenen führt. Ich finde es eigentlich bedenklich, dass diese Leistung, diese Vorsorgeleistung nur für Männer gezahlt wird und nicht für Frauen. Auch wenn es bei Frauen seltener vorkommt, ist es nicht unmöglich. Und mir ist vor Jahren in der Praxis eine Patientin an einem rupturierten Bauchaortenaneurysma beinahe verblutet. Die haben also gerade noch lebend ins Krankenhaus gebracht beim Notarzt. Das war nachts um 2 Uhr im Notdienst. Kommentar der Notärztin war, oh, ich habe auch noch nie um 2 Uhr nachts der Notarzteinsatz in der Hausarztpraxis gehabt.
Wahnsinn. Ja, da sieht man wieder alleine diese Fragestellung, wenn es jetzt Husten, Schnupfen, Heiserkeit wäre, dann würde ich das ja noch verstehen, aber das ist ja wirklich eine lebensbedrohliche Untersuchung, die du da durchführen musstest, um zu schauen, ob der Patient lebensgefährlich irgendwelche Beeinträchtigungen hat, die tatsächlich zum Tode führen hätten können. Und das wäre relativ schnell passiert bei dem Patienten dann. Nicht nachvollziehbar, wie man da drauf kommt. Jetzt haben wir ja die Rubrik bei uns, da fragen wir doch mal die Kleinen.
Hallo, ich bin Marie, ich bin 6 Jahre, in 3 Wochen habe ich Geburtstag. Ich habe eine Frage, wer kümmert sich um Zukunft, um meine Gesundheit?
Ja, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz doll, dass auch in Zukunft noch genügend Hausärzte da sind, um sich auch um deine Gesundheit und um die Gesundheit deiner Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu kümmern. Wir tun wirklich sehr viel dafür, dass es immer noch genügend Hausärzte oder in deinem Fall auch noch Kinderärzte gibt, die sich um die Gesundheit kümmern.
Nee, das hast du sehr schön beschrieben. Wir hoffen das natürlich auch. Wir hoffen auch mal, dass vielleicht irgendwann mal ein Umdenken in der Politik, aber auch in der Gesellschaft passiert und nicht immer alles nur runtergeschluckt wird. Auch von Patienten, die sich zwar dann bei dir als Arzt aufregen, dass das und das und das nicht mehr gemacht wird und das ja alles immer extra kostet und so weiter und so fort, sondern eben auch mal an den gewissen Stellen und dass wir vor allem in gewissen Bereichen vielleicht mal mehr Klarheit wieder kriegen für den Patienten und für die Ärzte auch und einfach die Ärzte Ärzte sein lassen und denen ihren Job machen lassen, den sie irgendwann mal studiert haben und auch bewusst studiert haben, weil jeder Arzt, würde ich sagen, hat sich dazu entschieden, Medizin zu studieren und Patienten zu helfen. Egal, ob als Biochemiker oder als Vormediziner oder. Es ist einfach schon so, dass, glaube ich, deine Kollegen den Job ganz bewusst gewählt haben, weil sie Patienten helfen wollen. Das wäre natürlich der große Wunsch. Jetzt kommen wir langsam Richtung Ende und du darfst da einfach ganz frei und ehrlich Antwort.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Puh, mir fällt jetzt spontan nicht der schönste Moment ein. Es gibt wirklich sehr viele schöne Momente in der Hausarzttätigkeit. Und eigentlich sind das immer die Momente, wo man zumindest spürt, dass der Patient wirklich dankbar ist. Oder wenn er es auch sagt, ja, das muss jetzt kein überschwänglicher Dank sein. Das reicht einfach so, danke, dass Sie da waren. Das fand ich jetzt super, wie Sie das gemacht haben und dass Sie für mich da waren.
Anni, das Schöne ist, ich kann dir sagen, ich bin ja immer dankbar, wenn ich bei dir bin, weil weiß ich, dass ich in guten Händen bin. Zudem bin ich immer wieder froh, weil du ganz direkt sagst, so und so machen wir es und so schaut's aus. Anni, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, deine Nähe, deine Stimme und für deine Berufsgruppe.
Gerne.
Ohne die unser Gesundheitssystem erst gar nicht funktionieren würde. Das darf man auch mal nicht vergessen. Allgemeinarzt ist, wie wir es vorher beschrieben haben, eigentlich die erste Anlaufstelle für Patienten und ab dann verteilt sich es eigentlich oder sollte es sich eigentlich verteilen. Ich bin froh, dass wir heute, ich sage jetzt mal, 1/10 der großen Probleme mal angesprochen haben, mal ein bisschen mehr Licht in das Dunkle reingebracht haben, vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal mehr gezeigt haben, wie es so läuft in der Hausarztpraxis. Wie bereits schon beschrieben, Ebersberg kann sich glücklich schätzen, München kann traurig sein, dass sie einen so tollen Hausarzt verloren hat. Ich sag danke, Andi, dass du heute Gast bei uns warst und ich hoffe, wir kriegen dich auch irgendwann mal noch dazu, dass du zum Thema Reisemedizin mit uns sprichst. Das ist nämlich tatsächlich ein kleines Anliegen von unseren Hörerinnen und Hörern, wenn wir in die Reisewochen reingehen.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Anni, dass du dabei warst und ich wünsche dir heute noch einen schönen Nachmittag.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank, Flo. Das war wirklich klasse. Hat mich wirklich gefreut. Es war mir eine große Ehre, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen.
Vielen Dank.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.